Schön, dass ihr da seid. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Himmelklar. Ich bin Verena Tröster. Unser Thema heute, die Kommunalwahl. Für meinen Gast die wichtigste Wahl überhaupt. Pfarrer Franz Meurer ist bei mir, Sozialpfarrer in den zwei Kölner Brennpunktstadtteilen Pfingst und Höhenberg. Da hat er eine Fabrik gegen Armut erschaffen, im Kirchenkeller. Kleiderkammer, Nachhilfe, Essensausgabe. Meurer ist mit Leib und Seele Sozialpfarrer, außerdem seit stolzen 57 Jahren Mitglied der CDU. Und er weiß, in der Kirche und genauso in der Politik geht es nicht darum, immer nur Recht zu haben.
Das ist doch der Sinn, gerade einer Volkspartei, dass völlig verschiedene Sichten der Wirklichkeit zusammenkommen. Was aber diese Parteien, die SPD genauso, auch die Grünen, verbindet, ist doch, dass wir sagen, wir wollen es aber nach demokratischen Regeln organisieren.
Ich freue mich, dass er sich kurz vor der anstehenden Kommunalwahl Zeit für uns nimmt, Pfarrer Franz Meurer. Ich habe jetzt gerade gesagt, Brennpunktstadtteile. Das drückt auch, wenn man sowas sagt, immer sofort so einen Stempel auf. Ist das für Sie die passende Formulierung überhaupt oder wie
hat
sagen
man
Sie?
Früher gesagt, man kann sagen, arme Stadtteile, das wäre richtig. 27% aller Haushalte sind überschuldet. Und dann ist doch, glaube ich, klar, dass die Kinderarmut auch sehr hoch ist. Mhm. Wir haben auch ganz viel Positives natürlich, wir halten zusammen. Wir leben Demokratie.
Und da sind wir schon beim Thema. Wir stehen kurz vor der Kommunalwahl. Ja. Was bedeutet Ihnen diese Wahl?
Die Kommunalwahlen sind die wichtigsten Wahlen der Demokratie. Lernt und lebt man vor Ort, wenn man nicht mitbekommt, dass wir in einer freien Gesellschaft leben, wo man zum Beispiel schon den Klassensprecherin wählt, wo man ein Schulparlament hat, wo man zum Beispiel, wenn man bei uns als Gruppenleiter ausgebildet wird für Hörfehler und für die Kinderstadt, jedes Jahr über 100, seit über 30 Jahren, ganz klar merkt, jeden Abend wird nachbesprochen. Das ist alles im Team. Wenn man merkt, zum Beispiel, als der Jochen Ott Fraktionsvorsitzender der SPD im Landtag wurde, hat die FAZ geschrieben, Demokratie hat er in seiner Pfarrei gelernt. Der war eben Gemeinderatsvorsitzender, der war ja Chef der KJG und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir ordentlich Kirche leben, sind wir sogar ein Modell der Demokratie. Weil bei uns ja völlig undenkbar ist, da zum Beispiel, wie früher der Pastor sagt, was gemacht wird. Dann würden die Leute sagen, weißt du was, mach doch deinen Kram alleine.
Haben Sie dafür ein Beispiel?
Es gibt bei uns nicht oft, aber Situationen, wo ich allein gegen alles stimme. Zum Beispiel, ich bin nicht für Kirchenasyl, weil wir so viel Asylbewerbern helfen. Aber der Einzige, der dagegen ist, natürlich unterstütze ich das. Ich mache ja meine Arbeit, meinen Job. Das heißt, dass man Demokratie lebt, ist ein Überlebensmittel der Kirche in Deutschland.
Sie sind ja, so lerne ich Sie kennen oder so kennt man Sie, jemand, der die Sachen gerne selber in die Hand nimmt. Vertrauen Sie denn überhaupt noch auf Politik oder sind Sie nicht eher so jemand, der sagt, nee, das müssen wir schon selber machen?
Nein, beides muss passieren. Zum Beispiel in Billerbeck haben die Leute einen Radweg gebaut, damit die Kinder nicht überfahren werden. So, natürlich haben die nicht den gesamten Radweg gebaut, sondern nachher Teeren haben natürlich Firmen übernommen. Oder in Schieder, ja, im Kreis Lippe haben die Leute wie an vielen Stellen in Deutschland, schon hier bei uns in Dünnwald, Köln-Dünnwald, das Schwimmbad übernommen. Sonst gäbe es keine Schwimmbäder. Die Kinder könnten nicht schwimmen lernen. Das heißt, eine demokratische Gesellschaft ist eine offene Gesellschaft, ist eine Gesellschaft der Beteiligung. Weil Demokratie heißt ja nicht, die Arbeit an die Verwaltung abdrücken, ja, sondern heißt nicht Hannemann, geh du voran, sondern heißt, der König schickt seine Soldaten raus, er schickt sich selber zum Tor hinaus, würde ich Kindern jetzt klar machen, du musst anpacken. Das heißt, wer dabei sein will, muss auch was dazu steuern. Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, kann man die Welt verändern. Den berühmten Spruch, der stimmt aber wirklich dann, wenn wir drauf vertrauen, was zum Beispiel gibt, ein ganz neues Buch von Jan und Aleida Aßmann. Jan Aßmann ist ja vor kurzem gestorben, der Ägyptologe, der ja auch gesagt hat, Monotheismus, also der Glaube an einen Gott, ist was ganz Gefährliches, hat er nachher aber wieder aufgelöst. Aber nur dann ist Monotheismus nicht toxisch, also giftig. wenn man sagt, mein Gott ist stärker als deiner. Ja? Willst du nicht meine Schwester sein, hau ich dir die Birne ein. Nein, wenn man sich bewegt, wenn man Gemeinsinn zeigt, dann erst kann Demokratie wachsen. Sehen wir doch mal die alte Böckenförde-These, ja? Der berühmte Jurist und Philosoph, muss man auch sagen, der sagt, unsere Demokratie in Deutschland lebt von Voraussetzungen, die sie nicht selber schaffen kann. Also von Gemeinsinn, wie das Buch von Jan und Aleida Aßmann heißt. Von einem Ethos, von einer gemeinsamen Überzeugung. Klar, jetzt kann man sagen, das ist Judentum, Christentum, Humanismus, ja, ist die Aufklärung. Aber heute sind auch aufrechte Muslime selbstverständlich. Wenn du lesen willst, was in der Bibel im Alten Testament steht, kannst du ja genauso den Koran lesen. Da steht alles drin, nur ein bisschen anders interpretiert. Das heißt, wir müssen Demokratie als Way of Life verstehen. Nicht one man, one vote, also eine Person, eine Stimme, sondern Way of Life. Ich erinnere mal an den berühmten Prinzen Asfa Aserate. Der hat vor 20 Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Manieren. Gerade hat Hedwig Richter, inzwischen auch sehr berühmt, Philosophin, Geschichtsprofessorin an der Bundeswehr-Uni in München, gesagt, Demokratie heißt Anstand. Das heißt, wie wir miteinander umgehen, wie wir Respekt voneinander haben, wie wir Menschenwürde leben, wie wir das Grundgesetz im Alltag anlegen. Und all das, was ich bisher gesagt habe, das ist Kommunalpolitik. Punkt, Schluss, Ende.
Und wie funktioniert das vor Ort?
Wir hatten ja mal 9% Wahlbeteiligung in einem Stimmbezirk, nicht Wahlbezirk, Stimmbezirk, das kleinste. Da war ich froh, damit die nicht rechts außen wählen. Jetzt bei der Bundestagswahl hat in Kalk der Kalle Gerich, der Mietrebell, über 30% der Stimmen geholt. Muss man sich nur mal vorstellen, von den Linken. Warum? Dem vertrauen die Menschen. Die wissen, wenn eine Oma von 93 raus geklagt wird, wen Eigenbedarf, was natürlich alles dann nicht stimmt. Der Kalle Gerich verhindert das. Natürlich nicht allein, manchmal demonstriere ich auch mit, wenn ich gerade Zeit habe. Aber die Leute wollen authentisch Menschen haben, genauso wie in der Kirche, die sich für sie einsetzen.
Hat denn so ein Kalle Gerich mal einen Fuß bei Ihnen in St. Theodor gesetzt, in den Kirchenkeller und sich angeguckt, was Sie da alles machen?
Nein, nicht nur angeguckt, der hat auch schon bei uns in der Kirche natürlich gesungen, ja, so klar, der singt so Lieder, zum Beispiel mit so einer goldenen Jacke singt der »Ich bin so gerne Millionär«. Das ist ja ein Original auf der anderen Seite. Das heißt, Kommunalpolitik in Köln zum Beispiel, die Kölner Fraktion ist so wichtig, die haben die Wohnungen gebaut. Das heißt, wenn man will, kann man die Probleme lösen. Man darf aber nicht, und da ist das große Problem der Politik, aber auch der Kommunalpolitik, meinen, Recht zu haben. Vor kurzem, und der Spruch, der gilt nicht nur für jede Beziehung, hat der ganz berühmte Philosoph, aber vor allem Psychologe Wolfgang Schmidbauer, jetzt 84 Jahre, gesagt, du musst dich im Leben entscheiden, ob du Recht haben willst oder in Beziehung leben. Das ist ein super Satz, nebenbei auch für die Kirche. Dauern Prozesse, dann ist es vorbei. Ja? Ob du Recht haben willst oder in Beziehung leben. Demokratie heißt doch Kompromiss. Demokratie heißt doch, dass die Parteien sich auf was einigen können. Und nichts hassen die Menschen mehr als Streit, Streit, Streit. Nein, die wollen nicht dauernd streiten. Natürlich Auseinandersetzung. Selbstverständlich verschiedene Meinungen. Aber demokratisch muss man dann in eine Richtung ziehen, wenn eine Entscheidung gefällt ist.
Sie sind seit, wenn ich das richtig ausgerechnet habe, seit 57 Jahren Mitglied der CDU.
Ja klar, bei uns gab es damals nur die CDU. Jetzt, wo ich jetzt arbeite, sage ich manchmal aus Blödsinn, ich bin der jüngste CDU-Mitglied.
Wie viel Reibung gibt es denn da, weil Sie gerade über Streit gesprochen haben?
Ja, das ist ja so, ich werde ja wenig von der CDU eingeladen, ich werde oft von der Linken eingeladen, ich werde von den Grünen eingeladen, von der SPD natürlich auch, weil die wollen dann was hören über christliche Soziallehre. Also das, was unser Papst jetzt als Name genommen hat, ja, die Soziallehre der Kirche, ist ja rheinischer Kapitalismus, das heißt ein Kapitalismus, der nicht nur die Shareholder, sondern auch die Stakeholder sieht, die Arbeit machen. Und da ist natürlich hochinteressant, weil wir haben ja in der Kirche, in der Theologie, haben wir ja ein Modell, wie eine demokratische Welt und Wirtschaft funktioniert. Haben auch zwei Bücher darüber gemacht, über rheinischen Kapitalismus, der eben nicht Heier und Feier kennt, wo es Arbeitsgerichte gibt, wo man selbstverständlich darauf vertrauen kann, dass die Daseinsvorsorge auch eine Daseinsfürsorge ist. In Köln sagt man, ich schloss dich nicht im Riss. Und da ist das Versprechen der Kommunalpolitik. Du kannst dich darauf verlassen. Oder wie eine Partei vor einiger Zeit mal geworben hat, wir lassen kein Kind zurück. Ja, natürlich, wenn das Realität würde. Natürlich bin ich in der CDU bei den Sozialausschüsslern. Und wir Sozialausschüssler sind, wenn man so will, eigentlich viel linker als die meisten SPDisten und Grünen sowieso. Weil wir hätten ja gar nichts gegen Verstaatlichung, wenn dem Menschen nützt. Dieses Denken vom Menschen her, inkarnativ, ja, zutiefst theologisch begründet. Gott ist Mensch geworden. Ja, der hat nicht irgendwas runtergebeamt, ein Programm geschmissen und am Blitz vom Himmel. Nein, der hat an unserem Leben teilgenommen. Da muss man sich alles nur mal reintun. Ich würde jetzt fast sagen, mehr Demokratie als Weihnachten kann man sich doch nicht vorstellen. Ja.
Sie äußern sich ja sehr gerne politisch. Das haben Sie immer getan. Es gibt auch viele, die machen das ganz bewusst nicht. Warum tun Sie das? Warum gehen Sie gerne raus?
Ja, weil Mission heißt rausgehen. Ist doch überhaupt keine Frage. Die Basis der Kirche ist Diakonie. In unserer Kirche ja wirklich auf über 800 Quadratmeter. Die Mitte ist Liturgie, dass wir eben Gottesdienst feiern, Gott die Ehre geben, in den Mittelpunkt tun. Die Auswirkung ist Koinonie, also Gemeinschaft, Kirchencafé, da man was zusammen macht, da man die Räume allen zur Verfügung stellt. Und Machttheorie, Glaubenszeugnis heißt, auf Anfrage, ich gehe ja nicht hin und stelle mich auf den Markt, ja, auf Anfrage zu sagen, welchen Beitrag wir Christen leisten können, wie wir uns eine gerechte Welt vorstellen, wie wir meinen, dass Kommunalpolitik sein muss. Zum Beispiel Housing First ist wissenschaftlich nachgewiesen, bevor man jetzt Obdachlosen, Drogensüchtigen, Menschen in Not mit allen möglichen Sachen, Entschuldung, medizinische Versorgung, Essen, Trinken, hilft zuerst mal ein Obdach, eine Wohnung zur Verfügung zu stellen. In Finnland funktioniert das ja bestens, wäre ein ganz eigenes Thema. Und Housing First, also eine Verteilungsgerechtigkeit herzustellen, die auch klug ist, ist doch total wichtig. Wir gehen als Christen aber weiter. Wir sagen mit Amartya Sen, dem berühmten Nobelpreisträger der Wirtschaftswissenschaften in Inder, wir brauchen eine Ermöglichungsgerechtigkeit. Deswegen haben wir doch Kindergärten als Kirche, dass wir sagen, alle Kinder müssen die Chance haben zu lernen, müssen Deutsch lernen können, müssen in die Lage versetzt werden, überhaupt ja etwas aus sich zu machen. Ermöglichungsgerechtigkeit, nicht nur Chancengerechtigkeit, weil ich als FDP-Mitglied sagen würde. Nein, als Christ muss ich sagen, Ermöglichungsgerechtigkeit. Amartya Sen übrigens hat mit 6 Jahren, und dadurch kam er dahin, man muss auch Geschichten erzählen, erlebt, dass ein Hausangestellter ermordet worden ist. Warum? Der Mann musste nachts zu Fuß zur Familie Sen kommen, um da arbeiten zu können, konnte sich kein Fahrrad und keinen Bus leisten. Und da hat der 6-jährige Junge gesagt, so was will ich verhindern in meinem Leben. Jeder muss die Möglichkeit haben, Rad zu fahren oder einen Bus zu benutzen. So einfache Zusammenhänge. Und das ist gerade für arme Menschen ganz, ganz wichtig. Für uns ist ja, wenn Sie das jetzt mal politisch ausdehnen wollten, Sie und ich, wir kriegen 3% Zinsen. Wenn Sie vermögender Privatkunde sind, so heißt das bei der Bank, kriegen Sie 6%. Und wenn Sie Teil eines Family Office sind, ja, dann kriegen Sie 12%. Da ist da auch die Realität. Deswegen ganz aktuell, dass unser Kanzler auch sagt, man muss vielleicht die Erbschaftssteuer ein bisschen anheben, um 2%. Also man könnte das von der Kommunalpolitik aus der christlichen Soziallehre, aus diesem Gesichtspunkt durchaus weiterführen.
Die Realität bei Ihnen sieht ja wirklich auch ganz anders aus. In Ihren Gemeinden sind Sie da zuständig für 23.000 Menschen. 4.000 davon beziehen Sozialleistungen. Sind diese Menschen von dieser
Leidenschaft, die Sie jetzt hier mitbringen für die Kommunalpolitik, sind die davon ansteckbar? Hören die das überhaupt? Oder gibt es da nicht auch eine totale Politikverdrossenheit, dass die sagen, nee, wir sind hier irgendwie vergessen worden?
Ist verschieden. Zum Beispiel, wir machen ja jeden Morgen an unserer Gesamtschule Frühstück. Der Leiter der Gesamtschule macht da mit. Wir finanzieren das, also nicht wir, ich, sondern über Spenderinnen und Spender. Wir haben das Schulcafé eingerichtet. Auf diese Schule gehen 4% von 1350 Schülerinnen und Schülern mit Gymnasialempfehlung. 4%. Wie viel Prozent machen Abitur? Über 50%. 83% Migrationshintergrund. 70% leben von sozialer Unterstützung. Index, Sozialindex 9, der schlechteste, die einzige Gesamtschule mit 9 in Köln. Warum erzähle ich das? Natürlich kann man was machen. Aber selbstverständlich kann man da was machen. Du musst da nur an der Basis beginnen. Das heißt, wenn ich jetzt den Schulleiter anrufen würde und würde sagen, ich brauche dich in 20 Minuten, brauche ich nicht zu begründen. Genauso umgekehrt wäre genauso der Fall. Oder wenn wir multireligiöse Feier haben, ja, jetzt zum Beispiel letzten Tag vor Weihnachten. Ja, natürlich, da wird vom Imam aus dem Koran gesungen. Da singt aber auch a cappella der Lehrerinnenchor Maria durch ein Dornwald ging. Da sind die Schüler völlig außer sich. Ja? Das heißt, wir essen das Brot, wir leben vom Glanz, sagt Hilde Domin. Wir müssen es schön machen. Wo es arm ist, darf es nicht ärmlich sein. Das ist Kommunalpolitik. Ja? Wir haben zum Beispiel zurzeit bei uns einen Kandidaten von den Linken, der mitten im Viertel wohnt, der unglaublich engagiert ist, der sich sehr interessiert, zum Beispiel für katholische Soziallehre. Mal gucken, was draus wird. Das heißt, wir müssen von den Menschen her denken. Und bei uns zum Beispiel im Viertel ist die Chance Bildung, Ausbildung.
Bedeutet, man muss auch ein bisschen bedarfsorientiert hingucken. Was ist denn da überhaupt? Weil Sie erzählen ja zum Beispiel auch davon, dass es Menschen gibt, die nicht in Arbeit zu bringen sind, die einfach so nicht ausgestattet worden sind vom lieben Gott, so haben Sie das mal gesagt, dass das möglich wäre. Und natürlich müssen die anders unterstützt werden.
Die Sozialpolitik muss begreifen, dass die Bürger sich beteiligen wollen. In Köln kapieren die das auch. Also ich sehe das überhaupt nicht negativ. Sehen Sie mal den SSM, Sozialistische Selbsthilfe Mülheim. Wir arbeiten intensiv zusammen. Die machen seit über 30 Jahren für 25 ehemals Obdachlose eine Gesamtversorgung mit Wohnung, mit Arbeit, mit Sozialversicherung, was die Stadt Millionen und Abermillionen erspart hat. Weil die Stadt braucht keinen einzigen Cent dazu zu tun. Da muss man sich nur mal vorstellen.
Ich finde sowieso, das Thema Ehrenamt in Deutschland ist ein so großes Thema, wenn man es mal mit anderen Ländern vergleicht. Wenn ich manchmal so das Gefühl kriege, alles ist schlecht, wir tun nichts füreinander, wir schauen nicht aufeinander. Und dann sehe ich diese Zahl, 16 Millionen Deutsche sind ehrenamtlich engagiert. Das sind so viele. So viele Menschen wollen das machen und machen was.
Ja klar, natürlich ist dann wichtig, dass zum Beispiel im Sportverein auch Demokratie gelebt wird. Das ist ja wichtig. Und wir haben zum Beispiel unser TUS. Selbstverständlich haben wir den Kunstrasenplatz mitgeholfen zu finanzieren, also Spender motiviert. Natürlich haben wir gerade eine Pumpe installiert, damit die nicht den Rasen, die haben auch einen Platz mit richtigem Rasen, mit normalem Trinkwasser sprengen müssen. Kostet ja ein Vermögen. Das heißt, man muss immer fragen, was kann vor Ort am meisten nützen? Als die Flüchtlinge kamen vor 15 Jahren, hat unser TUS, Familienverein, über 400 geflüchtete junge Menschen in den Fußball geholt. Hauptsächlich Jungs, aber auch Mädchen dabei. Das heißt, die haben Gemeinschaft erleben können.
Sie erzählen sehr gerne, das merkt man und das ist ganz toll, die großen positiven Geschichten oder auch die ganz kleinen. Ja, klar. Es geht immer ins Positive. Und natürlich gibt es auch Streitthemen, haben wir auch schon drüber gesprochen, auch Streiten ist wichtig in der Politik. Das Thema Bürgergeld. Wie ist das denn für Sie persönlich? Jetzt sind Sie Mitglied der CDU. Sie wissen, Kanzler Merz spricht davon, mehr Sanktionen für Bürgergeldempfänger. Das Wort Arbeitspflicht geistert da irgendwie rum. Reiben Sie sich nicht daran?
Es kommt aber doch auf die einzelnen Beraterinnen und Berater an. Zum Beispiel die Berater hier von der Arbeitsagentur, die sammeln für arme Kinder und bringen uns das. Also ein bisschen Geld, aber hauptsächlich eben Kinderwaren, Spielsachen, alles Mögliche, was Kinder erfreuen könnte. Das heißt, man muss die belohnen, die sich wirklich Mühe geben, Menschen in Arbeit zu bringen. Ich bin da relativ rigoros, persönlich. Ich sage, wer arbeiten kann, wer fit ist, der soll auch irgendwas machen. Da müssen die Bedingungen aber gut sein. Zum Beispiel bei uns, leider gibt es im Moment wenig 1-Euro-Jobs. Das ist runtergefahren worden. Ja? Also Leute, die Bürgergeld bekämen, aber dafür 1 Euro mehr bekämen, war lange Zeit so, haben wir ganz viel mitgemacht.
Was ja auch wichtig ist, um die Menschen in Rhythmus zu bringen.
Aber da muss zuerst mal Frühstück sein. Das heißt, sie müssen erst mal was hinter die Kiemen haben. Dann gibt es selbstverständlich Mittagessen für die, die wollen. Wollen dann alle. Ja? Natürlich gibt es auch selbstverständlich, wenn die irgendwie ein Auto brauchen oder umziehen müssen. Die können sich auch selber die Kleidung aussuchen. Ja? Also Schutzkleidung, der eine will mit vielen Taschen, der andere, was weiß ich, ja, dazu haben. Das heißt, oder zum Beispiel vorhin Sonntag. Das ist sonntags, weil der Fahrlehrer dann Zeit hat, diesen Code. War bei uns wieder Gabelstaplerführerschein. Ja? Das heißt, wenn Sie wollen, können Sie bei uns den Gabelstaplerführerschein machen. 4F, Flurförderfahrzeugführerschein.
Brauche ich gerade nicht.
Ja, im Moment nicht. Ja. Aber wer weiß. Ja, Sie können ja auch einen Unternehmer heiraten, der sagt, hör mal, du musst aber wenigstens ab und zu mal einspringen.
Nee,
Quatsch, ich sage ja nur Blödsinn. Ja? Nein, aber das heißt, solche Sachen, die positiv besetzt sind, ich denke immer nur positiv, weil das andere bringt doch nichts.
Das heißt, wenn unser Bundeskanzler, der Ihrer Partei angehört, Dinge tut, die Sie vielleicht nicht ganz nachvollziehen können, dann lassen Sie ihn, dann lassen Sie das.
Nein, aber das ist doch der Sinn, gerade einer Volkspartei, dass völlig verschiedene Sichten der Wirklichkeit zusammenkommen. Was aber diese Parteien, die SPD genauso, auch die Grünen, verbindet, ist doch, dass wir sagen, wir wollen es aber nach demokratischen Regeln organisieren. Das ist der entscheidende Faktor. Und dazu gehört eben grundsätzlich, dass man Demokratie als Lebensart versteht. Menschenwürde, zum Beispiel Kinderrechte gehören dazu, ist doch keine Frage. Recht auf Arbeit, natürlich, Recht auf Wohnung. Es gibt ja auch demokratische Entwicklungen. Gerade wird zum Beispiel gemeldet, Zürich will die Leute unter Druck setzen, die alleine in großen Wohnungen sind. Die wollen die noch nicht rausschmeißen, aber wollen richtig vorgehen, dafür sorgen, dass der Wohnraum, ja, hatten wir zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg Lastenausgleich. Wer eine große Wohnung hatte, bekam eine Familie rein. Können wir uns alle daran erinnern. Mhm. Also möglich ist das in demokratischen Strukturen alles.
Sie schwärmen von demokratischen Strukturen. Es gab aber eine Zeit, da sind Sie auf die Idee gekommen, Wahlplakate einer Partei, die Ihnen nicht so gut gefällt, abzuhängen. Sie haben Wahlplakate der AfD aufgehängt. Ja, wieso haben Sie das gemacht?
Sie haben aber sehr gut recherchiert.
Das ist mein Job.
Ja, das war sehr gut. Also Kompliment. Nein, das habe ich gemacht aus Gründen der Demokratie. Die türkischen Frauen kamen, wir hatten eine türkische Frauengruppe, ich habe mit denen Ausflüge gemacht und sagten, hast du deine Meinung geändert? Ich sage, wieso? Ja, hast du ja nicht gesehen vor deiner Kirche Plakate gegen die Großmoschee. Dann bin ich rumgefahren, war in ganz Köln. Und zwar hatten die schlauerweise so hoch gehängt, du siehst die normal, ja nicht, du guckst ja auf die Straße als Fahrrad oder ich war ja meistens Radfahrer, so. Und dann blieb mir nichts anderes übrig, als mal ein Signal zu setzen, die selbstverständlich abzuhängen. Das wurde dann, die Kölner Presse hat wenig berichtet, aber die Taz zum Beispiel, ja, und da musste ich selbstverständlich vor Gericht und habe schön Strafe bezahlt, war ja Diebstahl. Wenn Sie jetzt so wollen, können Sie das mit dem 5. Buch der Nikomachischen Ethik wieder glattbügeln, nämlich Epikie. Manchmal muss man, um dem Gesetz und der Gerechtigkeit zu genügen, gegen das Gesetz handeln.
Das heißt, Sie würden das auch wieder machen?
Ja, ich müsste das jetzt, glaube ich, nicht mehr machen, weil ich könnte ja sagen, damals habe ich das abgehängt, jetzt könntet ihr das ja machen.
Ja. Ist das eine Empfehlung?
Nein, ist überhaupt keine Empfehlung, aber es blieb mir jetzt nichts anderes übrig, weil die Leute haben alle gedacht, hat der von der Kirche aufgehängt.
Es gibt natürlich Aufmerksamkeit. War das der Grund?
Ja klar, nein, vor allen Dingen ging es mir darum, auf die richtige Seite zu gehen. Wir haben ja auch gesammelt für die Großmoschee. Mhm. Ja, das war ja nicht meine Idee. Irgendeiner aus dem Kirchenvorstand sagte, ja, Moschee, die glauben da auch, müssen wir denen da wenigstens ein Weihwasserkesselchen finanzieren. Ja, ich sage, Weihwasserkesselchen haben die nicht, die machen aber Waschungen und so weiter. Nachher haben wir auch so ein Wäschchen gemacht zur Moschee. Und dann, Gott weiß was, das war in Al Jazeera, das war in der ARD, das war überall.
Knapp 900 Euro sind zusammengekommen, ne?
Ja,
immerhin.
Nachher waren aber von uns 900 Euro, aber nachher waren über 6.000.
Ah, ja.
Von Gott weiß was haben die Leute Geld zur Verfügung gestellt. Aber war ja eine gute Idee von den Leuten, ne?
Vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei der AfD oder gucken das uns ein bisschen kommunaler an. Wie gefährlich ist denn so eine rechtsextreme Bürgerbewegung auf lokaler Ebene, pro NRW zum Beispiel? Mit denen haben Sie ja auch schon mal Bekanntschaft gemacht.
Ja, was heißt gefährlich? Die meisten Leute wählen die ja, weil sie unzufrieden sind mit der Politik, die sie erleben. Das ist der Hauptgrund. Es ist ja nicht so, als ob jetzt alle Armen AfD wählen, ganz im Gegenteil. Ich bringe mal ein konkretes Beispiel, habe ich erlebt, jetzt in den Sommerferien. Ich hatte eine Goldhochzeit in der Eifel und in dem Ort Wimbach bei Adenau gibt es praktisch keinen armen Menschen. Haben allen Eigenheim, allen geht es unglaublich gut. 30% AfD. Und dann haben junge Familien Schreiben verfasst und in alle Haushalte gesteckt, nach dem Motto, seid ihr eigentlich wahnsinnig? Uns geht so gut. Besser kann es Menschen überhaupt nicht gehen. Wieso wählt ihr AfD? Ihr untergrabt die Basis unserer Demokratie. Wahre Geschichte, noch nirgendwo veröffentlicht. Sie hören die jetzt sozusagen journalistisch als Erste. Weil die haben dann auch kein großes Gedöns draus gemacht. Ähnliches gilt, ich habe inzwischen auch selber da recherchiert, für manches andere Eifeldorf. Dabei gab es in Adenau die erste Demo. Eine Familie, die da wohnt, sagte, wir waren zum ersten Mal auf einer Demo, weil die plötzlich merken, was sich bei uns eingespielt hat. Haben natürlich die meisten CDU gewählt in der Eifel. Aber Rheinland-Pfalz, halbe-halbe immer, mal SPD, mal CDU. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen uns, wenn sie schon das Thema so ansprechen, grundsätzlich fragen, können wir verschiedene Dinge machen, die passieren ja. Preise in Köln zum Beispiel, Sonderpreis für Demokratieförderung. Die Bundesregierung hat ein riesen Millionenprojekt gemacht, um Demokratie zu fördern. Und das muss passieren, dass die Leute kapieren, wir können uns nicht versorgen lassen. Demokratie heißt nicht Wohlstand, Versorgung, Glück für alle, sondern heißt Anstrengung, ja, heißt zueinander stehen, heißt auf die alten Tugenden zurückzugehen, die zum Beispiel in der Eifel ja da sind. Die Leute waren alle fleißig, weil das Land gibt nichts her.
Mhm. Ja, es ist diese Angst wahrscheinlich, wenn man was hat, hat man was zu verlieren und klammert sich daran fest und entwickelt Ängste.
Ja, die Soziologen sagen das ja ganz klar, dass so eine Art diffuse Angst ist. Zum Beispiel Zukunftsangst haben ja seit Corona immer mehr junge Leute, ist ja auch verrückt, die fühlen sich einsamer als die Senioren. Und ist ja auch Realität. Wir haben zum Beispiel, wo wir gerade bei der Gesamtschule waren, ein Lehrer hat da ein Programm für seelische Gesundheit entworfen, wo jetzt auch Beraterinnen, Berater, Seelsorgerinnen, Seelsorger, auch Psychologen in so einer Art Projektwoche sei seelisch gesund den Schülerinnen und Schülern beistehen.
Ich will Ihnen jetzt zum Schluss unserer Folge keine Wahlempfehlung abbringen, aber ich möchte Sie fragen, welche Frage müssen wir uns stellen, bevor wir bei der Kommunalwahl jetzt unser Kreuzchen machen?
Die wichtigste Frage ist, sich selber zu fragen, was wäre mir wichtig. Also mir zum Beispiel ist an erster Stelle wichtig Housing First, weil das würde viele Probleme lösen. All das, was mit Ordnung, mit Sauberkeit, mit Drogenhandel, mit Wohnungslosigkeit zu tun hat, könnte man lösen, wird auch erheblich billiger sein. Also muss man kein zusätzliches Geld ausgeben. Genauso wie zurzeit die Kölner Politiker nach Zürich gefahren sind, haben sich da angeguckt, wie kann ein Drogenprogramm funktionieren, was Zürich übrigens nur für die Züricher macht, ja, nicht für die Leute von woanders. Genauso könnte man ganz viel an Geld, an Kraft einsparen, wenn man zum Beispiel wie in Finnland sagen würde, wir bringen euch unter. Ganz erstaunlich ist ja in Finnland. Die meisten wollen nicht mitten zwischen die Leute in angemietete Wohnungen, sondern die wollen in ein Hochhaus, wo dann 300 Wohnklos, nenne ich mal. Also jeder hat seinen einen Bereich, natürlich mit sanitären Einrichtungen. Aber wo man unten was essen kann, wo unten auch kann man Kicker spielen, ja, kommt einmal die Woche ein Friseur, ja, gibt es vielleicht eine Arztsprechstunde. Das heißt, Gemeinschaft, Gemeinsinn wollen die Leute auch. Also das wäre meine klare Meinung. So könnte man sogar viel Geld für andere Projekte einsparen. Man könnte ja dann beten, Herr J., schmeiß Hirn vom Himmel, wenn man irgendwie fromm ausdrücken will.
Was gibt Ihnen ganz persönlich Hoffnung? Das ist unsere Abschlussfrage.
Ja, Hoffnung gibt mir, dass zurzeit ein intensives Gespräch da ist, dass ich den Eindruck habe, gerade wo unser Land von außen bedroht ist, gerade wo so schreckliche Sachen nicht nur passieren, sondern uns täglich bewusst sind, uns klar ist, lassen wir doch wirklich alle Anstrengungen vereinen, um unsere Demokratie zu stärken. Sind ja nur noch 27% aller Länder auf der Welt richtig demokratisch. Dann nimmt ab.
Pfarrer Franz Meurer, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Jo, und vielen Dank für Ihre Einladung.
Himmelklar hört ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Außerdem natürlich auf katholisch.de und domradio.de. Und ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt. Danke dafür. Verena Tröster ist mein Name und ich sage bis bald. Tschüss.